Hallo und herzlich willkommen beim Gastfreundschaft Leben Podcast. Deine Inspirationsquelle rund um die Themen Berufsausbildung, Leadership und Gästebegeisterung in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Mandy Engelhardt. Schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und schön, dass du mich heute wieder im Ohr hast. Ich bin heute voller Vorfreude auf meinen heutigen Interviewgast, weil ja, es sowas ist wie ein kleines Klassentreffen nach circa 20 Jahren. Und ich möchte jetzt erstmal ganz herzlich den lieben Alfons Weiß, den Hoteldirektor des Bayerwaldhofs in Bad Kötzting, begrüßen bei mir.
Hallo liebe Mandy, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Schön, dass du heute da bist. Und ich habe jetzt eine kleine Frage an die Zuhörer, die mir ja nicht antworten können, aber ich habe auch schon eine Antwort parat. Warum ihr da draußen wissen solltet, warum so die Gastronomie und Hotellerie mein Herz damals für sich gewonnen hat. Weil man eben auf seiner Reise ganz viele wunderbare Menschen kennenlernt, denen begegnet, die das Ganze lebenswert machen. Also Gäste sowie Kolleginnen und Kollegen. Ja, und unsere Reise, lieber Alfons, die hat quasi in der Lehrzeit begonnen. Wir durften damals gemeinsam die Schulbank drücken. Und ja, dann hat jeder von sich seine Meilensteine gesammelt. Und irgendwann lief die letzten Jahre so der Weg über den Kontakt wieder zusammen, was mich herzlich gefreut hat. Und ich möchte dich jetzt ganz herzlich einladen, uns in deine Meilensteine mitzunehmen und ganz wichtig in diesen lebenswerten Arbeitsraum des Bayerwaldhofs in Bad Kötzdingen. Hast du da Lust drauf?
Natürlich habe ich Lust drauf. Ich freue mich sehr. Das ist für mich auch mal ein ganz besonderes Klassentreffen heute.
Sehr cool. Ja, so ein bisschen zu dir, zu deiner Person. Was dürfen unsere Hörer wissen? Nicht nur beruflich, sondern vielleicht so einen kleinen Einblick. Was macht dich persönlich so aus? Und ein paar Meilensteine, bis du jetzt quasi wieder, glaube ich, in der Heimat gelandet bist. Wie war das?
Ja, genau so ist es. Also nochmals ein herzliches Servus miteinander. Mein Name ist Alfons Weiß, ich bin Hoteldirektor im Wellnesshotel Bayerwaldhof. Das ist im wunderschönen Bayerischen Wald, wenn man so will, quasi das touristische Südtirol Deutschlands. Ja, zu meiner Person, ich bin mit 16 Jahren in die Gastronomie und in die Hotellerie gestartet und ja, bin jetzt 36, also das heißt ja doch schon eine ganze Weile in der internationalen Hotellerie unterwegs gewesen und ja, auf Wanderschaft gegangen, so wie das eigentlich immer der Standard war für diese tolle Branche. Man hat es ja schon des Öfteren immer gehört gehabt, arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Das habe ich eben auch gemacht und bin eben am Festland im nationalen sowie internationalen gewesen, aber auch auf hoher See und bin dann stolzer Kreuzfahrer gewesen. Eine lange Zeit, wo ich die ganze Welt habe auch kennenlernen dürfen.
Ach ehrlich? Genau. Das wusste ich gar nicht. Jetzt muss ich gleich einhaken, dass wir da was gemeinsam haben. Siehst du mal?
Ja, musst du einfach mal das LinkedIn-Profil nochmal durchschauen.
Ja, genau, nochmal nachhaken.
Ja, und bin jetzt quasi seit dem 31. Lebensjahr wieder dann zurück in die Heimat gekommen und bin dort dann Hoteldirektor geworden für dieses tolle Haus hier. Ein großes Haus, 94 Zimmer, fast jeden Tag 200 Gäste. Das ganze Jahr über, also nicht ein saisonal abhängiger Betrieb, sondern ganzjährig geöffnet. Und ja, wir haben auch 188 Mitarbeiter in 12 unterschiedlichen Abteilungen. Und da gibt es immer viel zu tun. Und nicht nur wegen den Hotelgästen, sondern vor allen Dingen, weil ein liebens- und lebenswerter Arbeitsplatz auch einfach viel Vorbereitung, Nachbereitung, Organisation benötigen und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich eine Stunde habe heute freischaffen können für deinen tollen Podcast.
Sehr schön, mich freut es auch von Herzen und schön, dass du jetzt das lebenswert und liebenswert ergänzt hast. Das ist jetzt auch gleich mal so ein Zuhörfaktor für alle. weil das macht ihr zumindest in der Außenwahrnehmung, was ich wahrnehmen kann, wirklich von Herzen und sehr lebenswert. Was bedeutet jetzt für euch so ein lebenswerter Arbeitsraum, Arbeitsplatz im Bayerwaldhof, Alfons?
Naja, also es heißt ja bei uns miteinander. Es ist mit D geschrieben, also absichtlich ein bisschen da unsere Heimat und Herkunft im Dialekt, auch in Wort und in Schrift gebrandet. Für uns bedeutet liebens- und lebenswerter Arbeitsplatz ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe. Das, glaube ich, ist es auf einen Satz runtergebrochen. Augenhöhe ist hier das Sprichwort, also das Stichwort, genauso einfach auch wie miteinander, also immer gemeinsam arbeiten. Man könnte das jetzt natürlich noch ganz weit ausführen mit irgendwelchen englischen Fachwörtern wie Leadership und Co. Aber um es ganz einfach mal runterzubrechen, ist es einfach ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe, welches dann eine Wohlfühlatmosphäre schafft für den Mitarbeiter und für die Mitarbeiterin. Und das, glaube ich, ist das, was unser Haus ausmacht. Nicht nur in der Außendarstellung, sondern vor allen Dingen im inneren Charakter.
Sehr schön. Ich finde es auch toll, dass du an die Basis gehst, weil Worte, man kann sehr viel umschreiben, aber es geht ja dann tatsächlich um das Gelebtwerden. Und da würde mich so ein bisschen interessieren, wie ihr das gestaltet mit eurem Team, diesen Arbeitsplatz. Welche Rolle spielt da jeder Einzelne bei euch?
Ja, die Rolle, wir machen quasi die Rolle rückwärts, würde ich mal sagen.
Ah, okay.
Ja. Wir versuchen quasi nicht klassisch hierarchisch, so wie lange Zeit in der Branche gelebt worden ist, mit Organigrammen so von oben nach unten etwas zu delegieren, sondern wir versuchen quasi auch den Auszubildenden mitzunehmen in Prozesse. Das geht natürlich auch dann viel, viel weiter bis hin zu der normalen, in Anführungszeichen, Stabsstelle oder dann stellvertretenden Abteilungsleiterposition. Jeder ist in seiner Abteilung quasi verantwortlich dafür, einen Beitrag und einen Mehrwert fürs Team zu leisten oder für das große Ganze. Das hört sich jetzt eigentlich total kompliziert an und der ein oder andere würde jetzt glauben, da gibt es jetzt ganz viele Checklisten und Prozesse und Co. Aber im Endeffekt ist der Schlüsselkey bei uns das Onboarding. Also das heißt, was machen wir alles und wie erklären wir einem Mitarbeiter, der was noch nicht Teil unserer Familie ist oder erst quasi ein Teil geworden ist, das Ganze innerhalb der ersten ein, zwei Monate wirklich mitzugeben, auf was man achten muss. Und das Zweite ist eigentlich das tägliche Gespräch. Und das tägliche Gespräch und das Vorbild sein der meiner Person und der Abteilungsleiter. Und so kriegt man da eigentlich einen total positiven Spirit und kriegt da auch Mehrwerte dabei raus. Und für jeden oder jede, der was jetzt denkt, naja, das hört sich jetzt einfach nur gut an, aber ist total kompliziert dann umzusetzen und vor allen Dingen auf Papier zu bekommen. Ja, das stimmt. Hier hilft uns die Digitalisierung. Wir arbeiten mit sehr vielen internen Befragungen und haben dann quasi dort dann immer so ein Stimmungsbarometer. Das kennt man ja dann auch von Wahlen. Der große Unterschied ist, bei uns ist das alles nicht manipuliert oder irgendwo hingesteuert, sondern ab und zu kann es dann auch mal sein, dass man wirklich dann Spannungsfelder auch nicht nur spürt und wahrnimmt, sondern vor allen Dingen, man sieht es dann auch am Papier. Und dann muss man natürlich versuchen, dem Ganzen entgegenzusteuern.
Das hört sich sehr spannend an. Und ich habe auch ganz viel rausgehört jetzt von offener Kommunikation, was ich als ganz wichtigen Grundpfeiler auch sehe, um diese Sachen alle wachsen lassen zu können überhaupt. Du hast gesagt Digitalisierung, das heißt, ihr nutzt mehrere Kommunikationstools, um alle so abzuholen etwas, weil jeder ja vielleicht auch andere Art und Weise eine Verständigung braucht oder möchte.
Ja, also absolut. Ich glaube, das Herausfordernde in unserem Betrieb ist das Polyvalente. Also das heißt, in diesen 188 Mitarbeitern, da müssen wir einen Maurer und einen Schreiner, das ist quasi ein Teil unserer eigenen Bauabteilung, die was 12 Personen groß ist, mitnehmen, genauso wie eine Reitlehrerin, genauso wie eine Spa-Therapeutin und Spa-Therapeut oder ein Sommelier, ein Restaurantleiter oder ein Koch. Also das heißt, jeder braucht irgendwie eine andere Ansprache, nicht nur aus Berufs- und Abteilungsgründen, sondern einfach auch aufgrund seiner, ja, ich sage jetzt mal, individuellen Charakteristik. Ja? Jemand, der was aus Überzeugung 40 Jahre schon Maurer ist und nur den Bayerischen Wald erkannt hat, den brauche ich jetzt nicht mit Anglizismen kommen, wie jetzt Leadership oder sonst etwas. Ja? Auf der anderen Seite fühlt sich wahrscheinlich eine Bachelor- oder Master-Absolventin, die was jetzt dann in die Stellvertretung oder in die Abteilungsleiterposition dann kommt, dann mit nur Schulterklopfen und nur familiären Charakter in Anführungszeichen ein bisschen auch nicht komplett abgeholt. Deshalb versuchen wir wirklich alle Kanäle zu nutzen. Das fängt an mit, ich sage jetzt mal, den Urlaubsantrag, den kann man in Zukunft bei uns digital mit der App beantragen. Den kann man allerdings auch noch ganz, ganz klassisch im Personalbüro dann abgeben und sich dann freizeichnen lassen. Wir müssen und wir wollen auch einen jeden und eine jede mitnehmen. Und Digitalisierung kann hier eine große Chance sein, Dinge zu vereinfachen. Aber ab und zu komplizieren sie auch die erste Zeit sehr viel. Und darauf muss man sich einstellen. Und ich glaube, dass man das nur erfolgreich, langfristig und nachhaltig handeln kann, indem man auch so eine gewisse Umstellungszeit quasi einem jeden lässt, egal wie alt das ist. Hm.
Dieses Lassen erinnert mich so an darauf einlassen, diesen Mut, diese Dinge vielleicht zu etablieren. Und ich glaube, da habt ihr ganz, ganz einen großen Erfahrungsschatz, zumindest was ich so ein bisschen mitbekomme. Gibt es da denn bestimmte Bereiche, wo du uns Beispiele nennen kannst? Also eben so bodenständige, weil das ist in meinem Podcast immer sehr, sehr wichtig, was greifbar ist für unsere Zuhörer, wo ihr das versucht, wo eure Teammitglieder mitmachen können, sich abgeholt fühlen, aber auch Ideen sprudeln lassen. In welchen Sachen geht das bei euch?
Also ich mache es jetzt mal total bodenständig und könnte jetzt natürlich ganz viele Best Practices auspacken in gastronomische Bereiche oder Logiebereichen. Aber am bodenständigsten finde ich die Geschichte, wie wir das Schlüsselmanagementsystem bei uns umgestellt haben. Denn man kennt ja das, Abteilung XY geht an die Rezeption und holt sich einen Schlüssel. Für irgendeinen Bereich sind dann vielleicht 4, 5 Generalschlüssel gemacht und plötzlich ist kein einziger mehr dann da, gerade wenn man ihn dann braucht. Dann haben wir lange überlegt, wollen wir das Ganze komplett digitalisieren, wollen wir da so Microsafes haben, wo es dann Pins gibt, wo man sich dann verifizieren muss, damit man haargenau weiß, wer hat denn da jetzt was und Co. Und da haben wir mehrere Krisengipfel gehabt. Und haben quasi die Mitarbeiter immer mitgenommen in die jeweiligen Angebote auch. Also das heißt, das war jetzt nichts, das, was ich oder die Inhaberfamilie oder die Personalleitung oder die Abteilungsleiter dann beschlossen haben. Wir haben wirklich vom Hausmeister, was schon ganz lange da ist, bis hin zur Hausmeisterin, die was erst 2 Monate da ist, haben wir uns mehrmals zusammengesetzt. Ich glaube, insgesamt gab es 4 oder 5 Pitches. Das ist ab und zu auch nervenaufreibend gewesen, weil sehr oft heißt es dann, nee. Die Alternative zum Nein kam halt dann auch nicht als eigener Impuls. Und dann kam eben das Feedback, es gibt einen ganzen klassischen, auf Stifte basierende Schlüsselausgabestationen, die was nummeriert sind. Und dann jeder Mitarbeiter bekommt eine Nummer. Und dann sieht man sofort quasi, wer diesen Stift da in Schlüsselfach 5 reinsteckt, der kann dann quasi den Schlüssel vom Fach 5 dann rausnehmen und so wusste jeder, wer hat den Schlüssel. Und dann haben wir auch dann das Ganze noch ein bisschen perfektioniert mit NFC. Das heißt, wir haben dann an jedem Schlüssel einen kleinen NFC-Hundemarke quasi gegeben und können jetzt quasi patchen, wo dann dieser Schlüssel auch liegt. Also das ist jetzt eigentlich total digital, obwohl er ziemlich analog und fad ausschaut, unser großer Schlüsselschrank. Aber das ist ein gutes Ding. Da kann man bestimmt auch noch viele Dinge verbessern, aber jetzt ist es schon ganz gut. Und das finde ich jetzt mal mega bodenständig.
Ja, ein sehr cooles Beispiel. was aber sehr viel Ausdruckskraft auch im Hintergrund hat. Vor allem mit Möglichkeiten, und du hast die Nervenaufreibung gesagt, die steckt oft, glaube ich, hinter Sachen, wo man nicht gleich einen Lösungsweg findet, aber sich auch dem zu öffnen und zu stellen, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Also auch in diesem Schlüsselbeispiel steckt wirklich sehr, sehr viel, was wir jetzt hier oder der Zuhörer mitnehmen kann. Und wir sind auch beim Thema Firmenkultur so ein bisschen. Wie würdest du jetzt sagen, wie sich eure Kultur da entwickelt? Genau durch solche praktischen Aufeinandertreffen miteinander in der Kommunikation, oder gibt es da mehrere Säulen oder Varianten?
Also ich glaube, dass die Hauptsäule unsere Herzlichkeit ist. Das würde ich mal sagen. Herzlichkeit ist hier unser Luxus und ist hier der Schlüssel des Erfolges. Und vor allen Dingen auch, wir sagen, mache Fehler, aber lerne daraus. Sehr untypisch, gerade in Deutschland, so eine gewisse Fehlerkultur zuzulassen, auch im Betrieb, weil sehr viel immer auf Optimieren, Controlling, Organisation ist, und Fehler dann vielleicht dann so mit Fingerzeig-Mentalität dann mit einer gewissen Schadenfreude dann behaftet sind. Das gibt es eben bei uns eben nicht. Und ich denke, diese Fehlertoleranz, allerdings auch gleich mit diesem Gegenwert, das nächste Mal ist allerdings dann auch besser zu machen, das sind so diese zwei Hauptzyklen, die, was glaube ich, bei uns das Wichtigste sind. Also die Fehlertoleranz, die Lernbereitschaft, aus diesen Fehlern wieder zu lernen, gute, funktionierende Systeme, nicht gänzlich, sondern vielleicht punktuell zu verbessern, aber das alles unter dem Deckmantel von der Herzlichkeit. Und das finde ich auch das Schöne bei dir und bei Gastfreundschaft Leben. Man glaubt ja immer, dass Herzlichkeit etwas ist, das, was man dem Gast entgegenbringen muss, sondern man muss das auch spiegeln, einfach auch im Team. Also würde ich jetzt eigentlich als Selbstverständlichkeit wahrnehmen. Und diese Herzlichkeit, die erlaubt dann sehr viel Positives. Sie erlaubt allerdings auch, dass sich Menschen wohlfühlen in einem Betrieb. Und man darf nicht den Fehler machen, dass man das Wort der Herzlichkeit gerade im Bereich von Führung von Mitarbeitern als etwas, ich sage jetzt mal, zu Weiches empfindet. Oder ja, da fehlt dann der Zug. Oder es bedeutet ja nicht, dass man so free hugs und nie ein kritisches Wort, sondern im Endeffekt geht es einfach auch nur um Respekt. Es geht um Augenhöhe. Es geht um eine gute Moderation. Es geht um eine Antizipation von Konfliktfeldern im Vorhinein, weil man eben immer viel und rege im Gespräch ist, auch mit kleinen Smalltalks.
Wow, richtig, so schön. Du hast auch die Sinnhaftigkeit jetzt meines, nicht nur meines Podcasts, sondern meines Daseins, was Gastfreundschaft, Leben, warum diese drei Worte, warum es die gibt, weil dieses Spiegeln, was du gesagt hast, auch so, so wichtig ist eben. Wir sind in einem Haus, wenn man es bildlich nimmt, eben dem Hotel, Restaurant, wie auch immer. Und alle, die sich darin aufhalten, für die sollte dieser Wohlfühlfaktor zählen, weil man sonst ja schon merkt, ganz plausibel, da liegt was in der Luft. Also man merkt ja, wenn sich jemand unwohl fühlt, und es färbt natürlich ab. Und so kann man, glaube ich, vor allem auch in einem Wellnesshotel, wo alles entschleunigt eher ist, einen Wohlfühlfaktor sehr wohl ganz toll mit allen Beteiligten dann machen. Obwohl natürlich, ich glaube, wenn ihr auch im Klammern oder in Anführungszeichen im Eifer des Gefechts seid, es geht ja immer noch um auch Arbeit und Qualität, die man rausbringen möchte, aber das trotzdem immer mit dem Zugang dieser Herzlichkeit sieht, wiederum eine ganz andere Basis ist, oder? Wie siehst du das, Alfons?
Ja, also ich muss dir da in allen Punkten recht geben. Ich denke allerdings auch, dass es alternativlos ist, es anders auch zu machen. Denn wenn ich jetzt mal nur unseren Betrieb sehe, ähnlich wie viele große namhafte Wellnesshotels in Österreich, unser Haus ist ganzjährig sehr stark frequentiert. Wir machen aus unseren Kennzahlen immer ein süßes Geheimnis. Allerdings, wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Nachfrage auch. Wir haben sehr viele Stammgäste. Wir haben viele Menschen, die was seit Jahrzehnten zu uns kommen, auch generationsübergreifend. Da gibt es auch Netzwerke zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch Gast. Das heißt, da gibt es auch viel Überschneidungspunkte zwischen einer Angestellten und eines Gastes. Und wenn man hier als Betrieb quasi nicht für eine positive, respektvolle, herzliche Firmenphilosophie für das Team eine Verantwortung trägt, dann macht man sich die Marke kaputt, denn irgendwann transportiert quasi diese Stimmung, die was es dann im schlimmsten Fall dann schlecht ist, dann geht das über den Gast über oder dann hören die etwas. Und dann ist eigentlich der Brand sehr stark in Gefahr. Mhm. Und das Zweite, warum ich denke, dass es alternativlos ist, egal ob jetzt in Südtirol, egal ob in der Schweiz, egal ob in Österreich oder auch in Deutschland, ist ein Fachkräftemangel auf jeden Fall da. Also was bleibt uns denn auch in der Branche noch neben vielen anderen Dingen, die was wir machen können, außer vielleicht jetzt hier die Führungskultur einschlägig zu ändern. Diese Offenheit, für die diese Branche ja sehr steht, und das ist auch der Grund, warum ich immer noch leidenschaftlich in dieser Branche auch bin, wegen dieser Offenheit, wegen dieser, wie soll ich denn sagen, ein jeder ist gleich viel wert. Und vor allen Dingen, wir erfinden uns sehr oft immer gerne auch neu. Das ist eigentlich ein Faustpfand, was es in anderen Branchen eben, wenn es um den Faktor Mensch geht, nicht so. Aber man muss es auch sagen, das kostet natürlich auch Zeit.
Ja, und das ist eine Ressource, oder die Hauptressource, die auf die alles immer abgewälzt wird, habe ich das Gefühl, wenn es in unserer Branche um etwas geht, was wir an Invest machen können. Egal, ob das jetzt auf eben Zuwendungsseite ist, von Mensch zu Mensch, von Gast zum Gast oder zum Mitarbeiter oder Dinge zu etablieren, auch wenn es ums Themenfeld Berufsausbildung geht, ist immer dieser Faktor Zeit. Wenn ich aber eben solche Beispiele sehe, und deswegen gibt es diese Podcast-Reihe auch, um diese lebenswerte Arbeitsräume etwas in die Höhe sichtbar zu machen, wobei es natürlich viel, viel mehr gibt, aber ich aus meiner Wahrnehmung und das, was mir mich inspiriert, besonders eben da auf die Menschen zugehe und einlade, dann denke ich einfach, es gibt schon diesen Mangel an Zeitressourcen, aber man kann es trotzdem Versuchungen und Umsetzen in der Praxis. Und das macht ihr ja auch in vielerlei Hinsicht, Alfons.
Ja.
Kannst du mir da so vielleicht ein bisschen, was euch wichtig ist, auch bei der Ausbildungsgestaltung? Gibt es da Sachen?
Also ich kann es mit einem Wort sagen, die Qualität. Mhm. Das ist uns wichtig.
Und die zeichnet sich durch auch den Faktor Zeit oder etwas investieren aus?
Ich denke, Qualität ist tägliche Arbeit. Also qualitativ hochwertiges Essen bedarf viel Vorbereitung, bedarf einen guten Mise en place und kann allerdings auch gelegentlich auch mal körperformabhängig ein bisschen schwanken. Und so würde ich es einfach auch in der Ausbildung sehen. Also ich würde jetzt, und das möchte ich nicht so transportieren, dass unser Betrieb hier perfekt ist, noch ganz im Gegenteil. Es gibt noch viele Dinge, die was man noch viel, viel besser machen könnte. Aber ich denke, das ist bei allen anderen Häusern ebenso. Den perfekten Betrieb, in Anführungszeichen, den gibt es nicht. Und Qualität ist uns gerade in der Ausbildung aus einem Grund sehr, sehr wichtig. Ich könnte jetzt wieder sagen, was alles der Auszubildende bei uns bekommt. Ich könnte sagen, dass wir Industriegehälter in der Ausbildung auch jetzt schon bezahlen, weil uns hier die Wertschöpfungskette ganz, ganz wichtig ist oder die Wertigkeit, die was wir transportieren wollen. Aber mit Qualität meine ich persönlich einfach auch, dass man einen Standard hat, eine gute Vorbereitung, eine gute Organisation und einen jungen Menschen quasi eine lange Zeit, 2,5, 3, 3,5 Jahre durchbegleitet durch einen Betrieb. Das ist schon anstrengend genug.
Und also nicht nur Auszubildende, sondern generell Mitarbeitende in eurem Team, diese Individualität, die Wünsche am Arbeitsplatz. Ich habe oft erlebt, eben durch diesen Fachkräftemangel, praktisches Beispiel, dass in einem größeren Team dann natürlich die Forderungen an vor allem den Leader und die Geschäftsleitung immer höher werden, fast ins Unermessliche, egal ob das jetzt das Thema Gehalt ist, Arbeitszeit etc. Und man im Zugzwang ist natürlich, weil man bekommt sehr wenig Menschen, die arbeiten möchten oder dafür offen sind. Und aus diesem Kreislauf auszubrechen, siehst du da Möglichkeiten?
Wir stecken da mitten im Learning. Ich kann jetzt aus unserer Wahrnehmung jetzt nur feststellen, dass man das Problem nicht löst, indem man Jahr für Jahr 100 Euro brutto mehr anbietet. Oder wie es jetzt in Österreich jetzt dann schon en vogue ist, zu meiner Zeit musste man noch 500 Euro oder 400 Euro fürs Mitarbeiterzimmer bezahlen. Jetzt ist es fast dann schon gratis. Also das heißt, hier geht man ja, in der Wertschöpfungskette ja auch dann eher mehr in die Richtung des noch wachsenden Mehrwerts für den einzelnen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Wir haben als Betrieb angefangen, in diesem Jahr diese 4-Tage-Woche umzustellen. Und sehr viele machten das jetzt in Deutschland sehr gewaltig mit PR oder haben es quasi angekündigt und dann stand es überall in den Zeitungen drin, dass die das jetzt machen. Aber ab nächstes Jahr dann, also das war dann quasi, ich glaube, Jahresmitte letzten Jahres, also stellen um Anfang dieses Jahres, wir haben das so sukzessive schon letztes Jahr dann gemacht und fahren jetzt eben Step by Step nach oben, weil wir auch nicht gewusst haben, was bedeutet das überhaupt. Und jetzt kommt allerdings das Aber. Also viele sagen, bei uns gibt es jetzt die 4 Tage und wir passen die Gehälter an auf 4 Tage. Und wir sind jetzt einmal diesem Standard komplett ausgebrochen, sondern wir haben gesagt, wir stellen um auf 4 Tage und die Mitarbeiter bekommen sogar noch mehr Gehalt, wie sie jetzt aktuell in der 5-Tage-Woche verdienen. Also was ich jetzt sagen will, ist, man muss aufhören, basarisch zu denken, sondern einfach mal einen richtig raushauen, dass das Arbeiten höchst attraktiv auf einer monetären und auf einer freizeittechnischen Basis ist. Und dann mit den besten oder mit den loyalsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auffüllen seine Teams, in Vorleistung gehen und das Ganze nachhaltig und langfristig zu betrachten. Also nicht von Saison zu Saison, sondern eben in 2-3 Jahren, wo will ich hin? Und das ist natürlich maximal anstrengend und das kann auch frustrieren, weil man denkt sich, ich mache eh schon das alles für den Mitarbeiter und der sagt trotzdem, wenn ich das dann nicht bekomme, dann bin ich weg. Und so. Da haben wir jetzt eben festgestellt, wenn man auf einmal die Hürde allerdings dann so hoch dann setzt, dann hat man nicht mehr diese Verhandlungsmasse, weil das Angebot ja schon sehr, sehr, sehr attraktiv ist, sondern dann haben wir jetzt hier intern schon bemerkt, dass plötzlich wieder eine komplett andere Motivation dann da war und dass man sich noch mehr angestrengt hat, weil wir leistungsbasierter noch besser zu arbeiten. Und dann spricht sich das auch in der Region herum. Und dann bekommt man allerdings wieder andere Bewerbungen, das, was man ja lange Zeit ja gar nicht gehabt hat. Mhm. Also es gibt ja keine Bewerbungsflut mehr. Das ist ein riesengroßer Prozess und ich verstehe da jeden Abteilungsleiter und jede Personalchefin, wenn die Tür aufgeht und dann jemand sagt, hast du mal kurz 5 Minuten oder haben Sie, dass dann immer viele maximalen Forderungen bei der Arbeitnehmerschaft dann da ist. Aber in diese Situation haben wir uns selbst in der Vergangenheit einfach jetzt rein navigiert. Jetzt müssen wir raus navigieren und da muss man halt quasi jetzt so diesen Sturm durch und da heißt es jetzt eigentlich nur, neue Impulse und komplett neue Denkansätze finden und notfalls einen derart attraktiven monetären Rahmen schaffen, dass es sich nicht nur rentiert, sondern auch richtig Spaß macht. Und lügen wir uns nicht in die Tasche, ein Betrieb, der was sagt, die verdienen eh schon so gut, wenn man es dann einfach auf die tatsächlichen Stunden runterbricht, ist es einfach wenig. Also muss ja mit großem Bedauern feststellen, wenn immer noch 6 Tage 48 Stunden angeboten wird oder 5 Tage 52 Stunden, ja, dann kann man ja...
Guck mich nicht so an, weil das in Österreich ist das sehr viel gang und gäbe. Das liegt aber auch ganz viel natürlich an Rahmen, an Mustern der Wirtschaftlichkeit, die hier schon sehr lange sind, wo sich viele schwer tun, auszubrechen. Gell?
Ich möchte das auch wirklich gar nicht kritisieren. Und ich habe selbst lange in Österreich gelebt und gearbeitet und ich weiß das auch sehr wohl. Aber ich denke, dass man mit diesen Modellen langfristig betrachtet, zumindest haben ja die österreichischen Betriebe immer von einer Bewerberschaft aus Deutschland, gerade nach der Ausbildung, immer sehr profitiert. Aber das alles, was nachkommt, die schauen sich ganz genau an, wie viele Stunden gearbeitet wird. Und wenn man zu denen kommt, du kannst ja in der Teilerpause dann Skifahren oder Wandern gehen, aber du arbeitest deine 48, deine 52 oder dann deine 60 Stunden, dann sind 1.700 Euro netto, 1.800 Euro netto runtergebrochen wenig.
Das stimmt, ja. Ich danke dir auch, dass du dich auf diese Fragen voll und ganz, ganz authentisch einlässt, weil das war jetzt so eine Zwischenfrage, die mir so wichtig war, weil sie mir gerade so gekommen ist, weil ich mich habe sitzen sehen in diesem Abteilungsleiterbüro, wo es mir vor ein paar Jahren eben genau so ging. Und wenn man dann aber nicht mit allen in einem Boot, zumindest wenn es noch hierarchisch ist, so diese oberen Abteilungen und vor allem die Geschäftsleitung, dass man Möglichkeiten bietet, sondern immer in diesem Zugzwang ist, dann wird es echt schwierig. Und ich fand das jetzt toll, wie du ausgeholt hast und wie ihr das jetzt versucht auch zu managen, weil ich glaube, das ist ein ganz normales Problem, wo die Tür auf und zu geht, was überall in jedem Betrieb, glaube ich, jetzt gang und gäbe ist. Und ich finde es sehr schön, dass du auch so ein bisschen diese Säulen, diese Nachhaltigkeit, diese Benefits, wenn man es so nennen möchte, oder Monetarisierung, was auf der einen Seite, aber auch die Unternehmenskultur, die Sinnhaftigkeit, die Motivation, hast du gesagt, was sich dadurch ja auch, eins gibt das andere oder bedingt oftmals das andere, ist jetzt so meine Wahrnehmung. Wie habt ihr das in der Praxis? Ist das?
Mandy, da bin ich ganz bei dir. Es ist zu wenig zu... Wir lügen uns einfach selbst in die Tasche, wenn wir sagen, Geld ist nicht alles.
Ja.
Es ist noch viel, viel mehr. Und für was steht die Hotellerie? Ja, das sind die flexiblen Arbeitszeiten. Das stimmt ja auch alles. Da bin ich voll dabei. Aber es muss eben auch eine tariflich mehr als faire Grundlage da sein. Wir haben ja im Qualitätstourismus eine große Chance. Das bedeutet, wir können diese Mehrwerte 1:1 dem Gast weitergeben. Also es ist ja nicht so, dass wir ein fertig kalkuliertes Produkt haben und das müssen wir jetzt verkaufen, bis das Lager leer ist und dann müssen wir was Neues erfinden, dann müssen wir wieder produzieren und dann können wir es zum anderen Preis verkaufen. Also wer jetzt denkt, dass wir die Umstellung dieses Systems, was ich gerade ein bisschen ausufernd habe erklären müssen, mit Verhandlungsmasse einfach tilgen und komplett neue Verhandlungsrahmenbedingungen schaffen, weil dann plötzlich die Masse eine andere ist, die haben wir auch nicht geschluckt, sondern die geben wir 1:1 weiter. Aber das Statement im Storytelling ist dann einfach auch für... Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur Mutter Natur, sondern Nachhaltigkeit ist auch für eine Familie sorgen können als Familienvater oder für ein schönes Leben auch sorgen als junger Erwachsener oder Auszubildende. Und das geht natürlich mit vielen Benefits, die was Standard sind, wie Uniform und Co., wie Mitarbeiteressen, wie Schulungen. Also da brauche ich auch gar nicht... alles einen Namen plötzlich geben, damit ich 25, 30 Benefits habe, sondern es muss eben auch das Mindset stimmen. Das haben sehr, sehr viele Betriebe, aber eben auch der monetäre Faktor. Und wenn ich ihn nicht von jetzt auf gleich umstellen kann, dann sollte ich allerdings in der internen Kommunikation meinem Team einen Plan sagen, in wie vielen Jahren oder in welchen Zeiträumen wollen wir was dann genau schaffen? Das benötigt Transparenz und vor allen Dingen muss man sich dann daran halten. Dafür braucht man dann auch eine Strategie. Aber ich glaube, für den Grantler oder für die Grantlerin, die was jetzt zuhört und sagt, ich kann mir das nicht leisten, ist die Antwort dann, dann musst du es deinem Team klar transportieren, ab welchem Zeitpunkt du dir was leisten kannst und wie du gemeinsam dorthin kommen willst. Und dann muss das natürlich auch in deiner Kommunikation zu demjenigen, der was das auch bezahlt, nämlich dem Gast, rüberkommen. Dann kann man dieses Problem lösen.
So wertvoll. Danke dir. Ein wahnsinnig wertvolles Statement. Weil wir bei authentisch sind und du vorhin ja schon gesagt hast, Perfektion gibt es für mich ja auch nicht und vor allem, wo Menschen leben, arbeiten, gemeinsam sind. Und das ist mir bei meinen Folgen über die lebenswerte Gastronomie ja ganz wichtig, dass wir auch über Sachen wie Stolpersteine oder Hindernisse eben ganz bodenständig und authentisch sprechen können, weil man kann natürlich immer alles in ein Geschenk für das Marketing packen und nach außen. Aber wenn man etwas ändern möchte, und da ist jetzt schon so ein wichtiger Punkt wie diese Transparenz, die oft schwerfällt, aber ein Mitarbeiter kann dann Verständnis für etwas aufbauen. Er kann schauen, aha, passt das zu mir und meinem Lebensweg, wenn das Unternehmen jetzt erstmal die Möglichkeit nicht hat, will ich diese Strategie, den Weg gemeinsam gehen oder Ähnliches. Gibt es da bei euch Stolpersteine, Hindernisse, denen ihr begegnet oder was dir prägnant gerade einfällt, was ihr hingenommen habt oder wo ihr auch mal hingefallen seid und aufstehen musstet und euch abschütteln?
Ich denke, dass der größte Stolperstein einfach ist und so wird es einem jeden gehen, Strukturen komplett neu zu definieren, weil sie entweder nicht mehr zeitgemäß sind oder quasi nicht mehr der neuen, in Anführungszeichen, wertschätzenden Philosophie einhergehen. Das benötigt wirklich den Faktor Zeit. Und jetzt kommt, und wenn die Hütte immer voll ist und der Hotelgast einfach da, dann hat man ja eigentlich noch das Allerwichtigste zu erledigen, nämlich Gastgeberin und Gastgeber zu sein. Das ist ja das Allerwichtigste. Also grundsätzlich sollten wir dann da sein, wenn der Gast da ist. Also der Kellner muss in der Station sein, wenn das Restaurant voll ist. Die Therapeutin soll in der Kabine sein, wenn sie voll ist und Co. Also das heißt, Arbeitsprozesse und Teams derart neu aufzustellen, dass quasi die natürliche Arbeit eines Hotels, nämlich für den Gast da zu sein, erledigt werden kann, plus alles, was von Behörden nochmal zusätzlich reinkommt. Brandschutz, Arbeitssicherheit, Cybersecurity, nachhaltiges Management. Und da spreche ich noch gar nicht von personalrechtlichen Systemen, Standardisierungen, Protokollierungen und Co. Plus eben alles, was man neu machen will. Das sind einfach so viele Reize, die machen natürlich die Branche auch unglaublich attraktiv, aber da muss man schon echt sehr klar sein und viele Aufgaben auf ganz viele Schultern eben verpacken, dass man es eben gemeinsam hinbekommt. Und das war jetzt rückblickend betrachtet, glaube ich, die größte Herausforderung. Weil wenn man dann plötzlich seinen Abteilungsleitern unglaublich viel aufgibt als zusätzliche, ich sage jetzt mal, eine Hausaufgabe, welche allerdings wichtig ist für die Zukunft, dann hält man allerdings auch den Abteilungsleiter von dem Eigentlichen ab. Ja? Und das ist ja dann einfach das Dasein für den Mitarbeiter, das Dasein für den Gast. Das war eine große Herausforderung. Ich bin froh, dass wir es rückblickend sehr erfolgreich gemacht haben. Ich möchte die Zeit ungern allerdings nochmal zurückdrehen, weil erst jetzt, nachdem einem klar geworden ist, was das für eine Kette alles bedarf, würde ich sagen, würde man schon sich im Vorhinein überlegen, ob man es auch wirklich dann so macht. Also eine gewisse Unbefangenheit für alles Neue würde ich jedem deiner Zuhörerinnen und Zuhörer einfach empfehlen. Einfach machen, nicht so viel nachdenken. Und einfach Fehler auch zulassen in einer Entwicklung, aus diesen Fehlern lernen. Und dann ist man rückblickend betrachtet sehr stolz und dann weiß man eigentlich auch gar nicht mehr, wie man es gemeinsam hinbekommen hat. Aber man ist doch auch stolz drauf. Das, glaube ich, war der größte Stolperstein.
Danke dir. Und wenn wir jetzt so das Fernglas oder in die Wahrsagekugel schauen, mache ich immer ganz gerne so, dein Team, also ihr gemeinsam, habt ihr Ziele jetzt für die Zukunft euch gesteckt, die du uns transparent machen kannst natürlich? Das würde mich jetzt sehr interessieren, jetzt auch nach dieser echt schwierigen Zeit, du hast es schon gesagt, wo natürlich sehr, sehr viele Auflagen und sehr viel Neues noch dazu zu unserer bunten Welt, die wir sowieso schon haben, in unserer Branche noch dazu kam. Gibt es da so das ein oder andere an Sternchen, was ihr so für die Zukunft euch vorgenommen habt?
Das sind drei Stichpunkte, die was man noch sehr weit ausführen könnte in vielen Unterbereichen. Die hat ein jeder Abteilungsleiter in den Jahresgesprächen ausführlich mitbekommen. Wir wollen digitaler, wir wollen sicherer und werden. Allerdings das Ganze weiterhin in der Balance von der täglich hohen Qualität, die, was wir für unsere Mitarbeiter in diesen neuen Rahmenbedingungen geschaffen haben, aber vor allen Dingen auch für unsere Gäste weiterhin halten. Und das sind diese drei Dinge, die Fundamente unserer weiteren Arbeit.
Sehr, sehr spannend. Du hast ja schon jetzt so einen Tipp vorhin ein bisschen mitgegeben auch und oder mehrere heute natürlich auch unbewusst von deiner Seite, die alle da draußen aufgreifen können, was an Inspiration jetzt mitgeflossen ist. Und in meinem Podcast ist mir immer ganz wichtig, also auch bei meinen eigenen Folgen, die Umsetzung. Du hast gerade schon gesagt, manchmal nicht ganz kaputt denken, weil es gibt sehr viele Abers. Was hast du für einen Call to Action, so nenne ich das immer, dieser erste Schritt, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, eben, es sind viele Probleme, viele Schwierigkeiten, die auf uns einwirken. Was kann ich jetzt als Einzelner, vielleicht unabhängig welcher Position, weil hier hören ja sehr viele Mitarbeitende, Leader, alles zu, die was verändern möchten. Das ist so meine Sinnstiftung da draußen. Mit was könnte man starten? Im Handeln, im Denken? Was meinst du?
Mein Call to Action ist zu einem jeden, egal ob Abteilungsleiter oder Chef de Rang, Commis de Rang, Rezeptionistin oder Rezeptionist und viele andere Abteilungen. Wenn man etwas verändern will, wenn man etwas verbessern will, dann ist es wichtig, nicht nur zu reden, sondern es sich vielleicht auch mal runterzuschreiben, auch mal mit den Kolleginnen und mit den Kollegen über Situationen sprechen. Was hältst du von der und der Idee? Versuchen, Allianzen zu schmieden. Vielleicht kann ein jeder andere auch es noch besser machen und dann das Ganze mal runterschreiben und dann der Chefin oder dem Chef auch mal vortragen. Ich denke, dass da ganz viele gewinnbringende, mehrwertstiftende Synergien daraus entstehen können. Grundvoraussetzung muss natürlich der respektvolle und wertschöpfende Umgang dann der Chefitäten dann mit solchen Vorschlägen sein. Wenn ich da das Blatt zerreiße oder einfach nichts weiteres dann damit mache, wie jetzt in irgendeine Ablage stecken, dann ist das natürlich, finde ich persönlich, nicht nur respektlos, sondern es macht natürlich den Impuls dann auch kaputt. Deshalb, egal wo du stehst an einem Organigramm, wenn du etwas verändern willst, wenn du eine Idee hast, dann sag das nicht nur einfach, sondern denk die Idee weitestgehend von Anfang bis Ende zu Ende, schreib es runter und mach mal einen Vorschlag daraus. Vielleicht ist es dann genau die Idee, die was den großen Stein ins Rollen bringt für ganz große, neue, positive Ansätze.
Super, vielen herzlichen Dank für deinen Call to Action. Und jetzt haben wir ein kurzweiliges, aber trotzdem intensives, schönes Gespräch geführt, Alfons, wo ich wieder ganz viel schon für mich auch mitnehmen kann. Herzlichen Dank für die vielen schönen und ehrlichen Einblicke in eure Arbeitswelt.
Sehr gerne.
Hast du, Danke dir. Hast du noch eine Idee oder möchtest du gerne unseren Gastgeberinnen und Gastgebern am anderen Ende der Leitung, jetzt unabhängig vom Thema, irgendwas mitgeben auf ihren Weg in unserer schönen Branche?
Gibt es der Branche weiterhin eine Chance? Sucht euch die Betriebe aus, wo ihr das Gefühl habt, dass hier in eine andere, positivere Zeit mit anderen Rahmenbedingungen gegangen wird. Versucht euch einzubringen. Denkt nicht nur im Rahmen eurer Station, sondern auch gerne darüber hinaus, was man tun kann, um es nicht nur für den Gast, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch für den Chef oder die Chefin einfach besser und auch lebenswerter zu machen. Wir müssen alle gegenseitig auf uns aufpassen. Der Mitarbeiter, der Abteilungsleiter, der Inhaber, der Geschäftsführer, nicht nur auf die Gäste, sondern eben auch gegenseitig.
Vielen herzlichen Dank. Und wenn dir jetzt noch was ganz Wichtiges am Herzen liegt, Alfons, dann darfst du das jetzt hier noch in die Welt strahlen, auch unabhängig des Themas, wenn es denn etwas gibt. Und dann würden wir uns sehr gerne von unseren Zuhörern verabschieden.
Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin nur das Beste. Und solche Podcasts sind sehr, sehr wichtig, denn sie verbindet Menschen mit den gleichen Interessen noch besser miteinander. Ein jeder lernt von dem anderen noch mehr. Und nur so kann man quasi Mehrheiten schaffen, die was dann hoffentlich ganze Branchen verändern können.
Vielen Dank für deine Zeit. War sehr, sehr schön. Danke, Alfons.
Sehr gerne, Mandy. Alles Gute.
Ciao.
Ciao.
Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen. Und gerne kannst du dich auch über die Social Media Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.